Wir haben in diesen Tagen im Jakobus die zentralen Stellen herausgesucht und festgestellt, wie Jakobus doch uns ohne große Vorrede mit großen geistlichen Wahrheiten konfrontiert. Und jetzt am Schluss vom Jakobusbrief, es war ja nicht möglich in diesen Tagen den ganzen Brief minutiös durchzunehmen, aber doch die Blöcke rauszugreifen. Jetzt am Schluss kommt plötzlich noch etwas, mit dem man gar nicht rechnet. Und zwar, ich lese uns Jakobus 5, Vers 13, nachdem Jakobus vorher noch einmal klipp und klar angeführt hat, dass man zum Beispiel nicht schwören soll, sagt er jetzt, leidet jemand unter euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Muts, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Erstaunlich. Er zeigt hier plötzlich nochmal einen Weg auf, mit dem er gar nicht rechnet. Er geht jetzt ganz in die Praxis hinein. Wenn wir in der Praxis sind, dann muss ich für heute Morgen noch kurz etwas berichtigen. Und zwar, heute Morgen hat es mich etwas gepackt, das sage ich ehrlich. Ich war erschüttert. Und wenn ich erschüttert bin und es mich packt, dann habe ich eine Charaktereigenschaft. Jetzt kann man streiten, ob sie gut oder böse ist. Dann sage ich einfach ohne Vorbehalt, wie ich es empfinde. Und ich meine jetzt den kleinen Teil, wo ich immer wieder sagte, vom Teufel wegfliehe hin zum Herr Jesus. Natürlich sagt die Bibel in unserem direkten Text, die Schwester hat mich dankenswerterweise darauf hingewiesen, nicht im direkten Text, so wie ich es empfinde, sondern die Bibel sagt dann klipp und klar, dass ich mich Gott nahe, dem Teufel widerstehe, aber das Nahe Gottes ist, ich gehe zum Herr Jesus. Das heißt, ich fliehe hin zu ihm, so ist mein Empfinden, und ich widerstehe dem Teufel durch das, und gebe ihm auch kein Gehör. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, dann flieht er vor uns. Also nochmals, das Gehe zum Herrn Jesus ist für mich das große Fliehen vor dem Teufel. Aber das ist eigentlich mein subjektives Empfinden. Ich habe es einfach so ausgedrückt. Der biblische Text ist aber klar, ich gehe zu Gott, widerstehe dem Teufel, also ich hingehe zum Herrn Jesus, Widerstand zu leisten und dann flieht der Teufel. Wollte ich nur noch sagen, dass kein falscher Eindruck aufgeht. Ich möchte keine nicht biblische Formulierungen gebrauchen, aber naja, der Mensch sagt halt, wie er es denkt und ich hoffe, dass ihr mir das auch nachseht, weil ich werde es auch jetzt wieder machen. Ich sage euch, wie ich es denke, weil das ist für mich viel einfacher. Gell? Wir haben ein Thema, das für mich so dramatisch ist und das immer wieder auftaucht, dass ich es eigentlich zuerst von einer völlig anderen Seite beleuchten muss, um dem biblischen Hintergrund Rechnung zu tragen. Und zwar, der Herr Jesus hat uns hier eine ungeheure Hilfe gegeben in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jetzt könnte man sagen, was hat das mit Krankenheilung zu tun? Sehr viel. Und zwar, er sagt in Lukas 10 ab Vers 30, und jetzt erklärt er dieses Gleichnis, oder erklärt die Sachlage durch das Gleichnis, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab. Und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus, schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn, ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das Gleichnis sagt was ganz Einfaches. Das ist der Grundsatz. Es sagt, der Mensch geht von Jerusalem, der Stätte der Offenbarung Gottes. Und Jerusalem ist die höchste Offenbarung, weil dort das Kreuz vor Golgatha stand, das überhaupt auf diesem Planeten gibt. Er geht weg und geht nach Jericho. Jericho, die Stätte des Fluches. Und der, wo Jericho dann wieder aufbaut, musste bezahlen mit Tod des Erstgeborenen, unter anderem. Und er fällt unter die Räuber, unter die Finsternismächte. Das ist jetzt einfach ein Bild, was einem Menschen geschah. Und er wird geschlagen und er bleibt halbtot liegen. Und damit hast du den Zustand des Menschen, er ist tot in Sünden. Wir leben, aber innerlich sind wir tot in Sünde von Geburt. Das ist der Zustand. Jetzt kommt ein Priester und Levit, das heißt die Religion, kann mir nicht helfen. Ob es die jüdische ist oder die christliche, sobald es Religion ist, kann mir nicht helfen. Habe ich keine Chance. Jetzt sagt er, jetzt kommt ein Samariter. Ein Samariter war im Judentum so verachtet, wenn ein Jude einen Menschen beleidigen wollte, dann hat er auf den Boden gespuckt und gesagt, Samariter. Weil Samariter waren die Vermischten. Es war Vermischung vom Judentum und vom Heidentum. Götzendienst und, kann man sagen, Gottesdienst eigentlich nicht, sondern sie versuchte, den Gott Israels anzubeten. Also Samariter war völlig verachtend. Jetzt geht der Herr Jesus hin, und das ist ja eindeutig, wie er es meint, und bezeichnet sich als Samariter. Das heißt, er geht hin und zeigt an, dass der, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde. Er zeigt an, dass er wie ein Samariter völlig verachtet wird, so dass er vor das Lager gehen musste und die Sünde dieser Welt tragen. Und jetzt sagt er, dieser Samariter, also er, der Herr Jesus, als er in seine Nähe kam und ihn sah, hatte er Erbarmen. Jetzt hast du eine herrliche Darstellung, der Herr Jesus, dass er am Kreuz von Golgatha diesen Fluch der Sünde getragen hat, weil er Erbarmen mit uns hatte. Wenn man überlegen will, ich bin allergisch, wenn jemand das Wort Liebe Gottes falsch gebraucht. Man muss einmal ganz klar feststellen, die Liebe Gottes äußert sich vor allem an einem zentralen Punkt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Als der Jesus kam, uns zu erlösen. Jetzt sagt er hier etwas, und das ist hochinteressant. Er geht zu dem Sünder hin, zu seinen Wunden, die geschlagen wurde von der Sünde, und goss Öl und Wein darauf. Öl, ein Bild auf die Wiedergeburt, Wein, ein Bild auf die Reinigung. Er zeigt ihm völlige Erlösung. Er hob ihn auf sein eigenes Tier. Und die Bibel sagt ja, der Herr Jesus ist mit einem Esel eingeritten. Und in 2. Mose 13, 13 sagt die Bibel, der Esel ist ein Tier, das nicht sterben muss, sondern der Esel soll ausgelöst werden durch ein Lamm. Er zeigt also hier stellvertretende Erlösung. Er zeigt hier an, er ist es der, der Wiedergeburt gibt. Er, der Herr Jesus, ist es der, der Reinigung gibt. Er setzt mich auf sein eigenes Tier, auf die stellvertretende Erlösung und führt mich in die Herberge. Und die Herberge ist die Gemeinde, in einem Geist zu einem Leib getauft. Mit dieser Reinigung, mit dieser Rettung, mit der Wiedergeburt werde ich in die Herberge hineingetauft. Ich bin jetzt in der Herberge. Und jetzt sagt die Bibel, er pflegte ihn. Am anderen Tag, als er fortzog. Der Jesus ist zurückgegangen in diese Lichtswelt, die wir gesehen haben. Gibt er dem Wirt der Herberge, ein Bild auf den Heiligen Geist, 2 Denare. 2. Und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und das ist dieses Geheimnis, diese Wirkung der Erlösung. Wir haben 2 Denare. Die Wiedergeburt für den Geist, das Gekreuzigtsein mit Christus, diese vollkommene Erlösung für unseren Seelenbereich. Aber der dritte Teil, für den ist während der Gemeindezeit der Denar noch nicht dran. Und das ist der Körper. Wir haben keine Aussage der Heiligen Schrift, dass in diese vollkommene Erlösung auch die Heilung des Körpers mit einbezogen ist. Trotzdem heilt Gott die Kranken, wir werden das sehen. Aber es ist nicht in der Erlösung beinhaltet. Und jetzt sagt er, was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Bei der Wiederkunft Jesu wird mein Körper ein für alle Mal von der Erlösung erfasst. Ich werde auferstehen und derselbe Sekunde kriege ich ein Auferstehungsleib. Und das ist der Leib, mit dem ich in den Himmel gehen werde. Das ist der Leib, mit dem ich vor Gott, dem Vater, sein werde und der wird meine Tränen abwischen. Ich werde auferstehen und dann wird der Herr Jesus das Licht dieses Tempels im Himmel sein. Dann bin ich wieder hergestellt nach Geist, Seele und Leib. Und jetzt sagt dieses Gleichnis, warum kranke Heilung? Sie sagt was klipp und klares. Der Herr Jesus gibt für diese Zeit der Gemeinde 2 Denare. Völlige Erlösung für Geist und Seele. Er gibt aber keine völlige Erlösung für den Leib. Das kommt erst bei der Auferstehung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das betrachten, dann können wir auch Jakobus 5 sehen. Ohne hier in Schwärmerei oder falsche Dinge zu fallen, aber auch ohne Dinge der Erlösung liegen zu lassen, die Gott will, dass wir sie haben. Und jetzt müssen wir einfach einmal nüchtern sachlich 1. Thessaloniker 5,23 uns vergegenwärtigen. Das ist einfach Fakt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Weder ein Mediziner, noch geistlich kann man 100% erklären, wie das zusammenhängt. Geist, Seele, Leib ist ein Geheimnis. Aber die Bibel sagt ganz klar, Geist, Seele, Leib. Seele zum Beispiel ist ein Stück meines inneren Menschen. Gleichzeitig bezeichnet die Bibel den ganzen Menschen als Seele. Er wurde eine lebendige Seele. Also hier haben wir herrliche Dinge, aber es besteht noch Geist, Seele und Leib. Und das vollkommene Opfer wirkt heute auf der Geist, heute auf die Seele. Aber das vollkommene Opfer wirkt heute nicht in der gleichen Weise auf den Körper. Ich kann nicht sagen, Herr Jesus, reinige mich von meinen Sünden, das in Anspruch nehme. Ich kann nicht sagen, Herr Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt, das in Anspruch nehme und in der gleichen Ebene kommen und sagen, so und jetzt heile mich aufgrund des vollkommenen Opfers und genauso unzweifelhaft glauben, dass mein Körper geheilt wird. Ist nicht möglich. Weil die Bibel ganz klar sagt, nur 2 Denare. Für den Geist, für die Seele. Weil die Bibel klipp und klar sagt, mein Körper, das Problem des Körpers wird erst gelöst bei der Auferstehung Jesu Christi. Das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Gott hat ein perfektes Programm. Hebräer 10, 10 und 14 sind eine Aussage von einer ungeheuren Bedeutung. Auch für Gläubige, die vielleicht denken, dass sie das alles kennen. Aber das ist ungeheuer. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, um in dieser Welt vernünftig, gottselig, dem Lamme, unserem Herr Jesus zu folgen. Wie hat Gott es sich gedacht, diese Erlösung? Und da sehen wir Johannes 3, 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. In Titus 3, Vers 4 bis 7 wird es wieder beschrieben. Das heißt, Wiedergeburt für den Geist. Das ist der wichtigste Punkt. In dem Moment, wie der Herr Jesus in mein Herz einzieht, werde ich gewaschen von meinen Sünden. In derselben Sekunde werde ich wiedergeboren, von Neuem geboren. Ich werde in einem Geist, seinem Leib getauft, in den Leib Christi hineingetauft. Ich empfange den Geist der Sohnschaft. Und bin in derselben Sekunde ein Gotteskind. Ich gehöre zum Haus Gottes. In unserem Bild vom Samariter. Ich bin jetzt vom Öl wiedergeboren. Ich bin vom Wein gereinigt. Ich sitze auf dem Esel, auf dem stellvertretenden Opfer. Und ich bin in der Herberge. Und ich habe Fürsorge nach Geist und Seele, die 2 Denare, die bezahlt sind. Das ist Fakt. Das allein schon ist völlige Herrlichkeit. Entschuldigung, wenn ich es ganz klar sage. Es wäre für jeden Menschen schon unendlich wunderbar, wenn er allein dieses Erlebnis hat, der Herr Jesus als Erlöser erlebt. Er zieht in sein Herz ein und wir würden sofort sterben. Das wäre wunderbar, oder? Bist du sofort im Paradies. Nun hat Gott beschlossen, dass wir hier sind, in diesem Körper. Und der Paulus sagt uns in Römer 7, 18, dass der Körper ein Problem ist. Er sagt, wer wird mich erlösen von diesem Körper, wo die Sünde drin steckt? Wisst ihr, und solange wir den Körper haben, haben wir den Kampf. Weil halt der Dritte dann erst bei der Auferstehung kommt. Also das Programm Gottes für den Menschen ist Wiedergeburt des Geistes. Das Wichtigste. Alles andere ist zweitrangig. Zweite, die Seele. Römer 6, 6. Ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt halte ich mich dafür. Das heißt, mein Seelenbereich, das ist ja das, wo sowohl der Heilige Geist drauf einwirkt, wo Gott sich bei mir äußert, wo aber auch die Sündenatur sich äußert. Also die Seele ist zuerst schon mal neutral, ist aber ein wunderbares Organ, wo Gott sich äußert bei dem Menschen. Und wenn die Seele jetzt eben mehr vom Körper oder von der Finsternis beeinflusst wird, dann hast du ein Elend. Wird die Seele mehr vom Heiligen Geist beeinflusst, dann hast du Gnade, dann hast du Fülle, dann hast du Freude, dann hast du geistlich wunderbare Dinge. Und diese Erlösung, dieses vollkommene Opfer geht durch Glauben in dem Moment nicht wie die Wiedergeburt. Das ist ein Akt, wo sofort passiert, sondern das ist ein Dauerzustand, wo ich dauernd im Glaube hingehe und mich mit Christus gekreuzigt halte, revolvingartig, immer wieder das erlebe. Wenn die Erfechtung kommt, dann gehe ich zu diesem vollkommenen Opfer und das passiert, das ist wunderbar. Also die zwei Dinge sind klar. Aber der entscheidende Punkt für den Leib, und wir haben ja Jakobus mit kranker Heilung, der entscheidende Punkt für den Leib ist 1. Thessalonicher 4, Abvers 13, hier haben wir die Entrückung. Und da beschreibt die Bibel ja, wie wir dem Herrn begegnen werden, wie wir verwandelt werden, wie das wunderbar sein wird. Und die Hintergründe von 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, nämlich die Entrückung, das zeigt 1. Korinther 15, 22, nämlich die Auferstehung aus den Toten. Und hier haben wir etwas, er erklärt jetzt ab 35, genauer gesagt ab 36, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. 38, Gott gibt ihm aber einen Leib, wie er es gewollt hat. Er sagt, es gibt himmlische Körper, es gibt irdische Körper. Und bei der Auferstehung wird die Verweslichkeit in Unverweslichkeit verwandelt. Ich bekomme Auferstehungsleib. Und dann ist der dritte Denar bezahlt. Wisst ihr, von daher ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ungeheuer wichtig für das Verständnis der Erlösung. Bei der Auferstehung geschieht es. Also das Programm Gottes für den Geist des Menschen, Wiedergeburt. Das Programm Gottes für die Seele des Menschen, das vollkommene Opfer mit dem gekreuzigt sei für Christus. Und das Programm Gottes für den Leib, Auferstehung. Das sind die Grundsatzprogramme. Jetzt muss man natürlich eins dazu sagen, dieser Sündefall, Römer 5, 12, in Adam sterben wir alle, der hat Folgen. Und jetzt müssen wir uns ja fragen, A, woher kommt dann die Krankheit? Auch bei Gläubigen. B, was hat Gott letztendlich dann für ein Programm? Und das Erste, was hier ist, wo kommt Krankheit her? Die Bibel nennt diverse Gründe. Also zuerst einmal ist Krankheit eine Folge des Sündenfalls, ist überhaupt keine Frage. Aber das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, gesündigt hätte. Das heißt es nicht. Sondern wisst ihr, wir haben einfach das Problem, dass wir zu einem verfluchten Geschlecht gehören. Wir sind Menschen. Wisst ihr, und was für eine Gnade, wenn ein Mensch, der zu diesem verfluchten Geschlecht gehört, wenn er den Herr Jesus findet und plötzlich ist einer da, der den Fluch der Sünde für mich getragen hat. Und für mich in drei Schritten, nämlich der Geist, die Wiedergeburt gibt, für die Seele, das vollkommene Opfer auch, das gekreuzigt sei, und dann später, und es spielt keine Rolle, ob es jetzt ist oder später, für den Körper die Auferstehung. Was für eine Gnade. Aber wir müssen nüchtern sachlich sein, wenn jetzt Krankheit geschieht, dann hat es viele Gründe. Beim Gläubigen kann es zum Beispiel 1. Korinther 11 sein, wenn man das Brot bricht, dann kann es sein, Vers 29, wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wenn man das Brotbrechen nicht biblisch sieht und hier nicht mit einer heiligen keuscher Herzenshaltung, mit einem Leben, das in Ordnung ist, rangeht, dann kann man krank werden oder sterben. Das ist eine der Wurzeln der Krankheit. Wisst ihr, manchmal nimmt man das alles viel zu locker. Lukas 13 zeigt etwas, dass ein Mensch auch krank werden kann, also jetzt nicht nur die Gläubigen generell. Hier ist Abendmahl, das heißt Brotbrechen, natürlich wir Gläubige, aber Lukas 13 generell, ab Vers 10, da sagt er in Vers 11, es war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und der Herr Jesus erlöst sie. Man kann auch durch Finsternismächte krank werden. Da treibt jemand Okkultismus und als Folge davon, wenn das Gericht auf ihm ist, wird er krank, weil der Teufel Anrechte hat. Das müssen wir einfach sehen. Aber es gibt auch das Gegenteil. Johannes 11, Vers 4. Als es Jesus hörte, und das ist ein wichtiger Punkt, Lazarus, als es Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Es gibt auch Krankheit, dass der Herr Jesus verherrlicht wird. Könnt ihr euch erinnern an die Dorothea Trudel von Männedorf? Blühende junge Frau, wird zur Greisin und wird ein großes Zeugnis für den Herr Jesus, wo die Erlösungsmacht Jesu hier zeigt an Kranken und trotzdem wird sie nie gesund. Also Krankheit kann zur Verherrlichung Jesu dienen, ob man gesund wird oder nicht. Das spielt keine Rolle. Das heißt, es gibt erstens die Krankheit von Gott und die Krankheit vom Teufel. Und dann gibt es die Krankheit von mir, wenn ich das Abendmahl unwürdig nehme. Drei Quellen. Von Gott, vom Teufel und von mir. Offenbarung 2, 22. Nächster Punkt. Da sagt die Heilige Schrift von einer Frau, die Gott richtet, Isabel. Und zwar, das ist jetzt die neutestamentliche Isabel. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Er sagt, er lässt Menschen als Strafe, weil sie Götzendienst treiben, krank werden. Und dann gibt es natürlich, soll ich sagen, die Prüfung, die Schulung, die Zurechtbringung, zum Beispiel eines Paulus, der Gott dreimal anfleht. Und wenn Paulus Gott anfleht, erwarten wir ja die Gebetserhörung, wo Gott zu ihm sagt, wo der Jesus ihm ganz klar hier unzweideutig als seinem großen Werkzeug nahe bringt, lass dir in meiner Gnade genügen, er nimmt die Krankheit nicht weg. Also es gibt auch Dinge, wo du Krankheit bekommst, dass du zurechtgebracht wirst. Wisst ihr, ich bin ein kleines Lichtlein, aber mir ist es klar geworden, als ich krank war, das war sowas Ähnliches, war Zurechtbringung. Es war von Gott her Gnade, unbeschreibliche Gnade. Seit der Zeit hat sich mein geistliches Leben massiv verändert. Meine Frau sagt, du bist ein anderer Mensch. Da ist einiges passiert. Man merkt das vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber es ist Gnade, wenn Gott so handelt. Aber es kann auch Strafe sein. 1. Korinther 5. Ananias und Sapphira. Es kann Gnade sein, bis Gott zum Ziele kommt. Es kann aber auch Strafe sein, wo Gott sagt aus. Und er sagt, tu das Böse hinaus. Und in 1. Korinther 5, das ist eine schreckliche Sache, wenn die bei Gläubigen passiert. Da sagt er, Vers 4, er hat beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, diesen Mensch praktisch dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Das ist die Sünde zum Tode. Wo Gott jemand nicht verdammt, aber wo Gott jemand wegen der Sünde sterben lässt. Ich habe das erlebt bei einer jungen Mutter, eine Mutter mit zwei Kindern, die in Ehebruch gelebt hat, nicht aufhören wollte und trotzdem in die Gemeinde kam und Gott hat sie getötet. Das gibt es. Sie ist erkrankt am Blindarm und ist in dieser Krankheit gestorben. Da stirbt man heute nicht dran normal. Und dann kommt natürlich 1. Korinther 3, 16, der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du und wenn wir dauernd Raubbau mit unserem Tempel betreiben, wenn wir dauernd vom Essen her über die Stränge schlagen, vom Essen her absolut alles missachten. Wenn wir hingehen, ich habe es ja erklärt, ich habe mal bei 20 Grad minus im hemdsärmeligen Auto angeschoben bei einem Kunden. Solche Dinge, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du krank wirst. Das ist jetzt eher die Krankheit, die basiert auf Dummheit. Entschuldigung, ich möchte es ehrlich sagen, das ist was, wo ich selber schuld bin. Und es gibt eine Krankheit. Wisst ihr, das hat mich mit am meisten erschüttert im Alten Testament, weil, ich hoffe, ihr kennt alle 2. Mose 15, Vers 26. Das ist eine Stelle, die muss man kennen. 2. Mose 15, Vers 26 sagt, wenn du als Jude, als Sohn Israels im Alten Testament Gott gedient hast, dann hast du keine der Krankheiten Ägyptens bekommen. Gilt für Israel, aber nicht für die Gemeinde. Aber jetzt ist was Interessantes, in 2. Könige 13, Vers 14 heißt es, Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Ich glaube nicht, dass Elisa gesündigt hat, sondern es gibt aber Krankheit, selbst im Alten Testament, die Gott benutzt, um uns zu holen. Eine gesegnete Krankheit. Ich weiß nicht, es waren ja nicht alle da, ich erzähle die Geschichte nochmals, von diesem 11-jährigen Mädchen. Es hat mich sehr, sehr tief berührt. Als die Verfolgung der Armenier war, dann haben sie ja diese Männer umgebracht und die Frauen und Kinder jämmerlich kaputt gehen lassen, indem sie sie verhungern ließen. Und als diese große Magd Gottes, diese Maria Anne Berger mit ihrem Waisenhaus hier in der Türkei ein Waisenhaus aufgebaut hat, klopfte es an der Tür und es kam ein kleines Mädchen mit 11 Jahren. Und Kinder mit 11 Jahren sind drollig, aber die war ausgehungert. Und sie hat ihr geholfen, so wie man einem Mensch helfen muss. Sie hat ihr nicht nur Nahrung gegeben, dass sie wieder körperlich zu Kräften kam. Sie hat ihm die wichtigste Nahrung dieses Universums gegeben. Sie hat ihm den Herr Jesus gegeben. Sie hat diesem Mädchen vom Herr Jesus erzählt, von der Reinigung, von der Sünde. Sie hat erklärt, wie man gerettet wird. Und das Kind hat dann angefangen, ohne dass man hier irgendetwas Großes mit ihm gemacht hat, seine Sünde zu bekennen. Detailliert hat der Herr Jesus um Vergebung gebeten und brach zu einer absoluten Wiedergeburt durch. So ein kleines Mädchen, halb verhungert ist. Und dann hat sie die Maria Berger losgeschickt, die andere Kinder zu evangelisieren. Sie hat das getan, hat Zeugnis gegeben. Und es war doch ein wunderbarer Dienst. Und jeder von uns würde jetzt wünschen, der Dienst soll weitergehen, bis er alte Frau ist. Und plötzlich steckt sie sich am anderen Kind mit Typhus an. Erschütternd. Ich war geschockt. Das Kind kriegt Typhus und stirbt. Und bevor er stirbt, sagt die Maria Berger zu ihr, ich werde zu meinem Jesus beten, dass er dich heilt. Und das Kind sagt, nein. Der Jesus war bei mir und hat mir gesagt, du darfst jetzt zu mir in die Herrlichkeit. Ich sage es in meinen Worten. Und die Maria Anne Berger sagt, das war das wichtigste Erlebnis in ihrem ganzen Dienst hier, in diesem mörderischen Umfeld der Türkei, wo die umgebracht wurde. Sie sagt, diese Krankheit des Kindes. Versteht ihr, das ist eine Krankheit zur Verherrlichung Jesu Christi. Und diese Dinge gibt es. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, hat Luther übersetzt, zum Besten mitwirken. Und da kommt wieder der Gedanke, Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Wisst ihr, und von daher ist die Krankheit etwas, ich sage jetzt nicht, wenn man krank ist, auch als Gläubiger, wir gehen jetzt zu den Gläubigen, dass ich jetzt hier letztendlich versuchen muss, alles rauszubringen, warum. Wenn eine offene Sünde da ist, dann ist wichtig, das rauszukriegen. Aber wenn nicht, dann müssen wir auch am Herr Jesus manchmal Dinge überlassen. Wisst ihr, Hiskia hat es einfach. Als der Prophet dem Hiskia sagte in Jesaja 38, du wirst sterben, hat er etwas getan. Ich weiß nicht, ob er das gelesen hat. Er geht hin, dreht sich an die Wand und sagt zu Gott, ich habe dir immer treu gedient. 2. Mose 15, Vers 26. Und als Antwort dreht der Prophet um und er wird geheilt. War im Alten Testament relativ einfach. Und dann kommt der Herr Jesus. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. Jesaja 53. Er hat die Sünde getragen, die Krankheiten getragen. Und jetzt können wir sagen, wunderbar, dann ist ja der Denar doch bezahlt. Nein, er ist nicht bezahlt. Matthäus 8, Vers 17 sagt etwas, der Denar wird bezahlt am Schluss. Der Körper wird am Schluss geregelt in der Auferstehung. Er sagt in Matthäus 8, Vers 17, damit erfüllt würde, nämlich in dem irdischen Dienst Jesu, als der Jesus auf der Erde war und hier die Kranke geheilt hatte. Er heilte alle Kranken, heißt es Vers 16. Und in 17 heißt es, nachdem er alle Kranken geheilt hat, damit erfüllt würde, mit dem, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Jesaja 53, Vers 4 ist mit dem irdischen Heilungsdienst Jesu erledigt. Versteht ihr? Ich kann nicht kommen aufgrund des vollkommenen Opfers, heile mich. Das ist geschehen. Jetzt kommt ja das große Problem, es gibt messianische Wunder. Da gehört dazu, zum Beispiel Aussatz zu heilen. Die Juden hatten die Lehre, das steht nicht in der Bibel, das ist also Tradition, sie hatten die Lehre, wenn der Messias kommt, der Herr Jesus. Aber sie haben ja nicht geglaubt, dass der Herr Jesus ist. Aber wenn der Messias kommt, dann wird er jemand von Aussatz heilen. Nun war das Problem relativ einfach. Seit der Fertigstellung der fünf Bücher Mose ist kein Jude von Aussatz geheilt worden. Naaman war nämlich kein Jude, sondern war ein Syrer. Es ist kein Jude geheilt worden, scheinbar, so sagen die Juden. Und sie wussten, wenn der Messias kommt, wenn der erste Aussätzige geheilt wird, dann ist es der Messias. Und hier haben wir das Problem, dass in Matthäus 8, Vers 1 bis 14, das geschieht. Und Israel sieht sofort, das ist der Messias. Ein messianisches Wunder. Aber sie haben es nicht geglaubt und haben gesagt, das ist vom Teufel und das war die Sünde wider den Heiligen Geist. Das Zweite, sie haben gesagt, wenn ein Mensch, der stumm ist und besessen ist, geheilt wird, dann ist es der Messias. Das hat der Hintergrund. Der Herr Jesus fragt doch einmal einen Dämon, wie heißt du? Und dann sagt er Legion. Das war die jüdische Praxis. Ein jüdischer Dämonenaustreiber, ein Exorzist, musste den Namen des Dämons erfragen, dass er ihn austreiben konnte. Aber wenn jemand stumm war, also besessen und stumm, dann konnte ein Jude den nicht austreiben. Jetzt wusste die Jude wieder, wenn der Messias kommt, der Herr Jesus, der hat die Begrenzung nicht, dann ist das das Zeichen des Messias. Also Aussatzreinigung ist das Zeichen des Messias. Ein stummer Besessenen zu befreien ist das Zeichen des Messias. Und das passiert in Matthäus 9, Vers 32, Folgeverse. Wisst ihr, damit habe ich schon zwei messianische Zeichen. Aus zweier oder dreier Zeuger Mund handelt Gott. Das dritte ist, dass ein Blindgeborener sehend wird. Die Juden sagten, das kann kein Rabbi tun, das kann niemand tun. Wenn ein Mensch das tun kann, muss es der Messias sein. Und damit tut der Herr Jesus in Johannes 9, ab Vers 1, das dritte messianische Zeichen. Und immer wenn der Herr Jesus ein messianisches Zeichen tut, ruft die Menge. Sowas haben wir noch nie gesehen. Das ist seit grundlegender Welt oder seit Beginn der Welt nicht geschehen. Ist dieser nicht der Messias? Wisst ihr, man sieht dann die Reaktionen. Sie haben das begriffen. Und trotzdem kommen die Pharisäer und sagen, das ist vom Teufel. Und dann kam die Zeit, nach der Zeit Jesu, der die Kranke geheilt hat, weil er der Messias war, kam die Zeit der Apostel. Und die Zeit der Apostel ist ungeheuer wichtig, wenn man die Apostelgeschichte sich näher ansieht, dann sieht man etwas. Zum Beispiel in Kapitel 3 wird dieser lahme Mann im Tempel geheilt. Und es ist eine ganz wichtige Sache, in Markus 16, 15 sagt der Herr Jesus auch als Verheißung praktisch, es wird ein Zeichen sein. Ein Zeichen, diese Krankenheilung der Apostel. Und es war so weit, dass ein Paulus, müsst ihr euch vorstellen, und ein Petrus, die hatten so eine Vollmacht, dass sie mit einem Taschentuch, wenn sie es fortgeschickt haben, konnten sie Menschen heilen. Da war eine ungeheure Heilungstätigkeit unter den Aposteln, die war gewaltig. Und Paulus sagt, die Zeichen eines Apostels sind geschehen, 2. Korinther 12, 12. Er sagt, es sind die Zeichen des Apostels, unter anderem Kranke zu heilen. Und man sieht es da in Apostelgeschichte 14 vor allem, wenn er das in Ruhe lässt, von 1 bis 10, dort sieht man, wie das geschieht. Könnte man sagen, wunderbar, Markus 16 ist für uns, jetzt wird Gott die Kranken heilen. Aber es gibt leider hier immer noch die Aussage von unserem Gleichnis, der dritte Denar, ist nicht bezahlt bis jetzt. Der kommt am Schluss. Jetzt sagt die Bibel etwas, und das ist ganz wichtig, wenn man mit kranker Heilung umgeht, dass man den Menschen keine falsche Hoffnung macht. In Hebräer 2, Vers 3, da sagt er, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also er redet von der Errettung Jesu Christi, von dem vergossenen Blut am Kreuz, von dieser gewaltigen Erlösung. Diese wurde zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wer hat ihn gehört? Das sind die Zeit der Apostel. Das sind die Augen- und Ohrenzeuge, die dabei waren. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Wem hat er das gegeben? Dem Herr Jesus selber und den Aposteln. Mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, kranke Heilung, absolut spektakuläre Wunder und das alles, auch vom Heiligen Geist her, Bewegung und Dinge, sind laut dieser Bibelstelle gebunden an die Zeit Jesu und die Zeit der Apostel. Das ist eindeutig. Das kann ein Kind verstehen, was hier steht. Jetzt sagt halt die Bibel was Furchtbares. Sie sagt praktisch, und da stehen die gleichen Begriffe, sie sagt vom Gesetzlosen, vom Antichristen, in 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Das gleiche Wort wie in Hebräer 2, 3 und 4. Und das heißt ganz einfach, die echte Zeichen der Apostel, die echte Krankenheilung der Apostel kommt in der Endzeit. Das heißt, Endzeit, das große Fanal, Gründung des Staates Israel 1948, die endgültige Aufbruchsposaune 1967, Jerusalem zurückerobert. Von der Zeit, da sagt die Bibel, dann wird es geschehen, dass dieselbe Zeichen, die bei den Aposteln echt waren, als Fälschung zurückkommen. Und jetzt müssen wir natürlich bei der Krankenheilung besonders aufpassen, in der Zeit, die die Bibel als Endzeit bezeichnet, auch die Zeit des Endes. Weil er sagt hier klipp und klar, hier beginnt die Fälschung. Ihr merkt, wir sind nicht einmal beim Jakobus gelandet bis jetzt. Jetzt kommt halt die Frage, wir haben nicht mehr Apostelzeit. Um ein Apostel zu sein, habe ich den Herrn Jesus auferstanden gesehen haben müssen. Zum Beispiel, Paulus war der Letzte, darum hat sich der Herr ihm geoffenbart. Also wir haben nicht mehr die Apostelzeit, die ist abgeschlossen. Wir haben die Endzeit, wo die Verführung über alles drüber geht. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, und da ist Jakobus ein Teil davon. Was ist jetzt mit kranker Heilung? Unter welchen Bedingungen heilt Gott? Und hier haben wir etwas, das jetzt das Sensible unseres geistlichen Lebens betrifft. Also es gilt immer noch die Aussage uneingeschränkt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Das heißt, Gott kann mit mir machen, was er will. Und wir müssen hier nüchtern sachlich feststellen, der Paulus, also nochmal der Paulus, der Taschentuch nahm, auch Petrus, die Kranke geheilt haben, auch noch auf der Insel Malta oder Melite, man weiß ja nicht, ob es Malta war. Der geht hin, die Schlange beißt ihn, er schleudert sie ins Feuer, er geht zum Publius, seinem Vater, legt ihm die Hände auf, heilt ihn. Das war alles fast normal. Und jetzt, wenn das stimmt, was ich sage, und die Zeichen und Wunder der Apostelzeit zugeordnet waren, zusammen mit der Zeit Jesu, dann müssen die Zeichen und Wunder, auch die Krankenheilung, wenn die Apostelzeit zu Ende geht, müssen die zurückgehen. Und jetzt hast du etwas, 2. Timotheus 4, Vers 20 heißt es, Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Das heißt, der Paulus konnte hier seinen Mitarbeiter Trophimus am Ende der Apostelzeit nicht mit einem Wunder heilen. Versteht ihr? Wenn heute die Charismatiker kommen und sagen, wir heilen dich, komm raus, dann muss ich sagen, Entschuldigung, seid mal vorsichtig. Paulus konnte es nicht mehr, weil die Apostelzeit geendet hat. 1. Timotheus 5, 23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines kranken Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Er gibt ein ganz natürliches Mittel an seinen Lieblingsschüler, den Timotheus, weiter. Er gebietet nicht dem Geist der Krankheit. Er legt ihm keine Hände auf. Er holt ihn nicht nach vorne, weil die Zeit der Apostel zu Ende geht. Versteht ihr? Der Ende der Epoche. 2. Korinther 12, Paulus selber. Das ist die Geschichte, die wir alle kennen, wo er zum lebendigen Gott geht, wo er hier kämpft, weil er ja ein großer Diener Jesu war. Und er sagt dann in Vers 7, er hat einen Pfahl im Fleisch, einen Engel Satans. Und er sagt in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Jetzt ist eine ganz einfache Aussage, das muss man einfach akzeptieren. Selbst schon Paulus konnte sich nicht heilen. Er konnte Timotheus nicht heilen, er konnte Trophimus nicht heilen. Er konnte sich nicht heilen, weil die Zeit der Apostel zu Ende ging. Wisst ihr, jetzt sehen wir plötzlich etwas, da ist etwas, das wohl zu akzeptieren ist, dass das Gleichnis vom barmherzigen Samariter tatsächlich stimmt, dass der dritte Denar auch nach der Apostelzeit tatsächlich erst am Schluss eingelöst wird. Weil Paulus sagt, selbst dass er die Heiden und die Juden sowieso, weil die Zeichen wollten, evangelisiert hat als Apostel mit Zeichen. Ist keine Frage. Mit Zeichen und Wunder, mit kranker Heilung. Aber nach dieser Zeit hört es auf. Wisst ihr, und in Philipper 2, 25 und 26 redet er von Epaphroditus. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank war. Ja, er war auch wirklich todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Jetzt haben wir einen ganz zentralen Punkt. Er sagt, an dem Zeitpunkt bereits nicht mehr, ich gebiete dem Geist der Krankheit. Komm her, ich lege dir die Hände auf. Er hat nicht sein Taschentuch rausgeholt, er hat überhaupt nichts gemacht. Aus einem ganz einfachen Grund. Er sagt, jetzt hängt es nur noch an Gottes Erbarmen. Und jetzt haben wir die Signalposaune für die Zeit von der Apostel, vom letzten Apostel Paulus, bis hin zu der Wiederkunft Jesu. Jetzt haben wir das, und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt, da gehört Jakobus 5 dazu. Wie heilt Gott heute? Heilt er überhaupt? Wenn er heilt, wie? In 1. Korinther 12, Vers 9 heißt es, Gnadengaben der Heilungen. Die alte Übersetzung haben leider nur Gabe der Heilung. Das stimmt nicht. Das sind Gnadengaben der Heilungen. Das heißt, jede Heilung ist eine Gnadengabe. Das heißt, der Herr Jesus kann mich heilen als Gnadengabe, wenn er will. Eine Gnadengabe ist etwas Freiwilliges. Ich habe keine Verheißung in der Heiligen Schrift, wo sagt, ich kriege die Gnadengabe, wenn ich einmal bete oder wenn ich zum Herrn komme. Es ist sein Wille. So wie bei Paulus. Wenn ich zum Herrn komme und sage, gib mir die Gnadengabe, dass du mich jetzt heilst. Und er sagt, nein, dann ist es so. Wenn aber Gott sagt, ich erbarme mich über dich aus dem und dem Grund, dann ist es auch so. Das heißt, es unterliegt jetzt dem freien Wille Gottes, ob er mich heilt oder nicht. Ob diese Gnadengabe kommt oder nicht. 2. Korinther 12, 8 sagt ja, Paulus hat gebetet. Das ist der zweite Weg. Ich bete einfach um diese Dinge. Und das dritte ist Jakobus 5. Und jetzt sind wir bei unserem Jakobus. Der ist ja hier seltsamerweise nicht so steril, nicht so stichpunktartig macht, wie bei seinen anderen Aussagen. Er hat noch erklärt, wenn jemand Unrecht leidet, er soll einfach beten. Er soll keinen Prozess führen, er soll nicht um sich schlagen, er soll einfach beten. Und genauso sagt er, wenn es dir gut geht, dann singe Psalmen. Das heißt, werde nicht übermütig. Er gibt ganz klare Aussagen, wie ein Gläubiger sich zu benehmen hat. Und jetzt sagt er, ist jemand von euch krank, so soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5. Ob es glaubt oder nicht, ich habe eine Ölflasche in meiner Tasche, um Jakobus 5 zu praktizieren. Kann ich euch zeigen. Weil ich von ganzem Herzen glaube, dass der Bibel alles, was die Bibel sagt, was für die Gemeindezeit gilt, auch realisierbar ist. Ich glaube in Jakobus 5. Aber was ist jetzt Jakobus 5? Wisst ihr, ich versuche es euch einfach einmal in der Praxis. Wir haben ja jetzt hier die Woche der Praxis, oder? Wir wollen alles praktisch haben. Eine ganz einfache Aussage. Wenn jetzt jemand krank ist, dann ist der normalste der normalen Wege, dass ein Mensch in seinem Herzen zum Herr Jesus geht. Der Herr Jesus ist immer mein Ansprechpartner. Er sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Er ist immer mein Ansprechpartner. Er ist der Auferstandene. Er ist mein Herr. Ich bin sein Sklave. Sein Blut hat mich gerettet. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Das ist immer das Wichtigste, das Totalste. Jetzt gehe ich zu meinem Herrn. Aber wie heute Morgen. Wisst ihr, nicht mit Hader, nicht mit Frustration, nicht mit irgendeiner Herzensstellung, die nicht stimmt, sondern wie heute Morgen beschrieben, durch diesen kostbaren, heiligen Weg, mit einem reinen Herzen gewaschen in Jesu Blut, hinein ins innerste Heiligtum, zum Sühnedeckel. So gehe ich zu meinem Jesus. Er das totale Zentrum. Und dann bitte ich ihn, heile mich, nimm die Krankheit weg. Das darf ich. Ich kann auch beten, Herr, gib mir die Gnadegabe, dass du mich jetzt hier heilst. Gib mir jetzt hier diese Gnade. Das geht. Sagt der Herr Jesus, nein. Das merke ich schnell. Dann kommt ein zweiter Punkt. Jetzt kommt Jakobus 5. Ist euch aufgefallen? Jakobus 5 sagt relativ einfach, ist eine Telegrammart, rufe die Ältesten der Gemeinde. Aber ich möchte etwas zu bedenken geben. Geschwister, wir müssen nüchtern sachlich sein. Wir dürfen hier nicht Dinge verschenken, die Gott gegeben hat. Wir dürfen aber auch nicht über das Ziel hinausgehen und schwärmerisch werden. Wisst ihr, wenn Jakobus 5 eine allgemeine Anweisung wäre für jeden, dann gäbe es in der Gemeinde Jesu keinen Kranken mehr. Gar keinen. Dann würde jeder Gläubige, der einigermaßen normal ist, die Ältesten rufen, würde sagen, komm, betet mit mir. Jeder würde seine Sünde bekennen. Und da geht es nicht um Handauflegen, das ist Salbung mit Öl. Sie würde ihn mit Öl salben und er wäre sofort gesund. Er wäre gerettet. Es gäbe kein Kranken in unserer Mitte. Gut, wir wissen, dass das nicht stimmt. Aber warum stimmt es nicht? Es gibt eine Bibelstelle. Ich bin ehrlich. Ich bekomme relativ oft Prügel. Ich bekomme heftige Prügel von meinen geliebten Brüdern. Aber ich möchte es halten wie Chapman, einem der größten Männer der Brüderbewegung. Er hat gesagt, wo es um Trennungen, um Streitigkeit, um Prügel ging, hat mich gefragt, was ist mit der Gruppe um Darby? Dann hat er gesagt, das sind meine geliebten Brüder, deren Gewissen ihnen verbietet, mit mir Gemeinschaft zu haben. Versteht ihr? Das ist nicht herrlich. Und so muss ich sagen, wenn meine geliebten Brüder mich verprügeln, dann muss ich sagen, okay, ihr dürft es. Ihr dürft prügeln. Weil ich habe Dinge durchmachen müssen und ich kann nicht zurück. Vielleicht habt ihr das noch nicht so weit durchlebt. Ich kann nicht zurück. 2. Korinther 13, das ist der Punkt, wo ich immer Prügel bekomme. Und dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch zweier oder dreier Zeuger Mund soll jede Sache bestehen. Da steht im Griechischen Rema. Zum Beispiel in Römer 10, Vers 17. Glaube kommt aus der Predigt, Predigt kommt aus dem Wort Gottes, steht Rema. Rema heißt, im Gegensatz zu Logos, das ist das geschriebene Wort allgemein. Rema heißt das Wort Gottes als verbindlich rechtliche Wirkungsweise. Das heißt, Rema heißt, das ist amtlich. Und jetzt sagt er hier, wenn etwas amtlich ist, dann braucht es zwei oder drei Zeugen. Jakobus 5 hat einen Zeugen. Also kann ich ganz ruhigen Gewissens sagen, ist keine allgemeine Erweisung für die Gemeinde generell, das wusste auch Jakobus, sondern ich brauche zweites Zeugnis. Und bei so einer heiklen Sache, wo es um Leben und Tod gehen kann, bestehe ich zum Beispiel persönlich auf dem dritten Zeugnis, drei Zeugnisse. Einfach einmal ein ganz praktisches Beispiel. Zu mir kommt jemand und sagt, ich bin krank. Wir hatten eine Frau, die hat MS, die durfte zwischenzeitlich heimgehen, furchtbare Krankheit. Jetzt kommt irgendjemand zu mir und sagt, ich komme hier mit meiner Krankheit nicht mehr klar, ich habe Jakobus 5 gelesen, ich will, dass ihr mit mir Jakobus 5 praktiziert, ihr sollt mit mir beten, mich salben mit Öl und der Herr wird mich heilen. Dann tue ich das nicht, sondern ich mache etwas völlig anderes. Ich nehme dem Fall den kranken Mann oder Frau auf die Seite und dann sage ich ihm, ich erkläre dir Jakobus 5. Jakobus 5 ist so gedacht, zweier oder dreier Zeuge Mund. Es ist auch möglich, dass bei Jakobus 5 ein Sünderhindernis ist. Das muss klar sein. Da muss jede Sünde weg sein. Sonst brauchen wir Jakobus 5 gar nicht erledigen. Du musst zu mir Jesus gehen. Notfalls musst du die Sünde auch vor Menschen bekennen, wo du dich versündigt hast. Es muss klar sein zwischen dir und Menschen, dass hier sauber ist. Und dann erkläre ich den Leuten und sage, nach Jakobus 5 brauchst du zwei oder drei Zeugnisse. Das erste Zeugnis ist das Zeugnis des Jakobus. Steht glasklar geschrieben. Aber dass diese Stelle jetzt von Gott wirksam gemacht wird, bei dir privat, persönlich, brauchst du ein zweites Zeugnis. Und das zweite Zeugnis bist du selber. Du brauchst ein Zeugnis vor Gott, dass Jakobus 5 jetzt für dich dran ist. Er muss dir das bestätigen. Das heißt, du darfst nicht Jakobus 5 verlangen, weil du Sehnsucht nach Heilung hast. Das ist kein Zeugnis, hat jeder. Du darfst Jakobus 5 nicht verlangen, weil du den Eindruck hast, jetzt könnte Gott mich heilen. Das ist alles viel zu wenig. Sondern du brauchst eine echte Führung von Gott, eine ganze Sicherheit, dass Gott zu dir ganz klar sagt und es dir bestätigt, jawohl, Jakobus 5 ist jetzt für dich dran. Zweiter Punkt, an dem Punkt, wo ich meistens gar nichts mehr rede, da sage ich die Leute, also gut, wir gehen heim und betet. Und in den meisten Fällen kommt kein zweites Mal der Wunsch, bete. Dann ist Jakobus 5 nicht dran. Wenn jetzt die Person kommt, der geliebte Gläubige, für den der Herr Jesus das Beste will, der bereits beim Herr Jesus war, durch dieses herrliche Tor zum Sühnedeckel ging und sagt, Herr Jesus, heile mich. Der Herr sagt nein. Und plötzlich würde der Herr Jesus bei der Person das Herz so sicher machen, so gewiss, dass Jakobus 5 dran ist. Nicht, weil der das Bedürfnis hat, der Gläubige, sondern eine wirkliche Sicherheit vor Gott. Dann kommt die Person wieder und sagt ihr Ältesten, jetzt bin ich sicher. Dann sind die Ältesten dran. Dann würde ich zu meinen zwei Mitältesten in Albstadt gehen, wir haben das gemacht, ich erzähle es auch gleich aus der Praxis, dann würde ich zu den zwei Mitältesten gehen, gehe mit ihnen hin und erkläre ihnen den Fall, erkläre ihnen, die Schwester hat das Zeugnis, meine Brüder wissen, wie wir Jakobus 5 sehen. Und dann würden wir alle drei vor Gott beten. Wir gingen wieder zum Herrn Jesus. Versteht ihr? Ohne den Herrn Jesus geht nie gar nichts, in keinster Weise auch bei diesen Dingen. Ich gehe zum Herrn Jesus ins innerste Heiligtum und sage, Herr, ich würde vielleicht auch beten, wie wichtig das ist für die Person. Wie wichtig es ist, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Darf ich es mal so sagen? Wie wichtig, dass man hier sich nicht täuscht. Bei kranker Heilung, auch wenn es um Leben und Tod geht, hört der Spaß auf. Dass ich hingehe und sage, Herr Jesus, du, der Herr, der Herrin, der König, der Könige, zeig mir glasklar, ist es richtig, mit dem Gläubigen jetzt Jakobus 5 zu praktizieren? Und ich bleibe vom Angesicht Gottes stehen, bis es klar ist. Jetzt sagen wir mal, ich habe das Zeugnis. Wenn ich das Zeugnis habe und die Frau hat oder der Mann hat das Zeugnis, dann garantiere ich euch, dann haben meine zwei anderen Brüder das Zeugnis auch. 100%. Dann ist es vor Gott. Dann hast du zwei oder drei Zeugnisse. Im Prinzip würde zwei reichen, noch ein weiterer Ältester reicht. Dann werden wir uns treffen. Dann muss geklärt werden, ob Sünde bekannt werden soll. Müssen Sünde bekannt werden, werden die bekannt? Vielleicht sind auch wir dran, Sünde zu bekennen. Aber es wird hier auf jeden Fall vor Gott, vom Herrn Jesus, alles sauber. Dann geht einer von den Ältesten hin, nehmt Öl, es reicht, wenn man es auf den Finger tut, salbt desjenige an der Stirn mit Öl und gleichzeitig beten die anderen. Das steht ausdrücklich im Grundtext. Es steht so: Nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben, beziehungsweise nachdem sie noch dabei sind. Das heißt, die Salbung geschieht nicht als sakramentaler Akt, sondern das wird getan unter Gebet. Da bittet man der Herr Jesus und dann wird hier letztendlich gesalbt, es wird gebetet. Und jetzt garantiere ich eines, wenn die Frau oder der Mann, der Gläubige, wirklich vor Gott das Zeugnis hatte, wenn ich es wirklich hatte, wenn meine Brüder es auch hatten, dann wird er 100% gesund, 100%. Wenn aber nur eines nicht stimmt, da passiert gar nichts. Man hat uns gerufen, Praxis, um Jakobus 5 zu praktizieren. Ich bin genauso vorgegangen. Ich hatte innerlich Glaube. Ich konnte glauben, dass Gott eingreift. Der Mann ist gestorben. Ganz schnell. Wisst ihr, ich lasse das nicht so vorbeigehen. Ja, es klappt halt nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht zum Herr Jesus kommen, zum Herr der Herren, der König der Könige. Du kannst nicht so heilige Praxis in der Bibel nehmen und dann, wenn es nicht klappt, einfach sagen, es klappt halt nicht. Ich habe dann auch rausbekommen, was war. Ich war der Einzige bei der ganzen Sitzung, der geglaubt hat, dass was passiert. Die andere hatte das Zeugnis alle nicht. Wir haben es bisher in der 29-jährigen Praxis unserer Gemeinde dreimal getan. Anfrage kam jetzt schon mehr. Wir haben es dreimal getan. Das war der erste Fall. Im zweiten Fall war die Person, das habe ich gesehen, auch ziemlich frustriert. Es war eine Frau. Wir hatten das Zeugnis, aber sage ich es mal ganz ehrlich, nicht in einer strahlenden Klarheit, aber es hat nichts dagegen gesprochen. Wir haben sie gesagt, es ist nichts passiert. Dritter Fall. Es kommt eine Frau, eine treue Seele, hat eine nasse Augenkrankheit, die schlimm ist, die zur Erblindung führt, bittet um Jakobus 5. Wir hatten alle, sie und wir Brüder, absolutes Zeugnis. Wir haben mit ihr gebetet, haben sie gesalbt mit Öl. Sie geht 4 Tage später oder 3 Tage später zum Arzt, zum Augenarzt, der untersucht sie, die nasse Krankheit ist weg. Es war keine nasse Augenkrankheit mehr da, sondern die nasse Krankheit ist jetzt verwandelt gewesen in eine trockene. Sie ist geheilt worden. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal ungeschützt. Jetzt können wir sagen, ist das alles? In 29 Jahren einmal Jakobus zur Heilung geführt. In 29 Jahren dreimal das praktiziert. Was ist das für eine Gemeinde? Aber wisst ihr, ich bin überzeugt, dass es biblisch so richtig ist. Ich darf es nur tun, wenn die Zeugnisse da sind. Und wenn ich denjenigen, den Kranken, das erkläre, was da dahinter ist, vielleicht auch, dass man jetzt eine Sünde aufgeben muss oder irgendwas tun muss, und in der Regel ist das immer gleich, sie kommen nicht mehr wieder. Und wenn sie nicht mehr kommen und das zweite Mal fragen, dann ist der Fall erledigt. Das heißt, Jakobus ist eine Ausnahmesituation. Aber wenn man Jakobus ernst nimmt und alles stimmt, dann wird dasjenige gesund, egal was es hat. Aber, jetzt kommen wir zum Zentralpunkt. Wer entscheidet, dass Jakobus jetzt funktioniert? Wer entscheidet, dass derjenige durch Jakobus geheilt wird? Der, der das Zeugnis gibt, das ist der Herr Jesus. Er ist es, der das Zeugnis gibt beim Kranken. Er ist es, der das Zeugnis gibt bei den Ältesten. Er ist es, der, wenn er alle Zeugnisse gibt, dann auch die Krankheit wegnimmt. Das heißt, nichts geht ohne Kolosser 1,16. Alles ist von ihm, alles durch ihn und alles zu ihm. Ich bin in einer völligen Abhängigkeit auch in diesen Dingen. Wisst ihr, die tödliche Gefahr für die Gläubigen ist, dass wir das als mechanischen Akt benutzen. Dass wir das tun ohne ihn. Und alles, was wir tun ohne ihn, können wir bleiben lassen. Das kann sogar zum Götzendienst werden. Das heißt, ich bin jetzt eine ganz enge Bindung an den Herr Jesus. Und jetzt erklärt er und sagt, weil das Gebet eines Gerechten. Und jetzt drehe ich mich rum und gucke mich und meine Ältesten an und sage, liebe Mitbrüder, und guck selber in den Spiegel, bin ich in der Sekunde vor Gott ein Gerechter? Ist mein Leben mit Menschen und Gott in Ordnung? Hat das Blut Jesu alles hinweggenommen? Bin ich durch diesen wunderbaren Weg vom innersten Heiligtum, so dass ich vom Sühnedeckel das Haupt erheben kann, oder muss ich wieder kein das Haupt sinken? Kann ich das Haupt erheben? Es ist alles in Ordnung. Bin ich ein Gerechter, dann darf ich beten. Bin ich kein Gerechter, dann darf ich nicht beten. Und da ist auch ehrlich, wenn dann einer der Ältesten, kann passieren, plötzlich sagt, ich kann nicht mitbeten. Das ist okay. Spielt keine Rolle. Ich brauche halt 2 oder 3 Zeugen. Und wenn ich der einzige Zeuge bin als Ältester und dasjenige ist in Ordnung und hat auch das Zeugnis und der Herr hat die 2 Zeugnisse gegeben, dann wird er trotzdem gesund. Wenn aber nur das Geringste nicht stimmt, passiert gar nichts. Das ist eine Ausnahmesituation. Und Jakobus sagt nochmal, das Gebet des Gerechten vermag viel. Er bringt dann Elia und zeigt, wie hier das gewaltig ist. Prediger 3,3. Es kann auch etwas passieren. Dasjenige kommt und sagt, ich will Jakobus 5 und die 3 Zeugnisse sind nicht da. Es kann aber sein, dass dasjenige trotzdem nach einem halben Jahr wiederkommt und plötzlich sind die Zeugnisse da. Ist möglich. Prediger 3,3, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Es hat alles seine Zeit vor Gott. Es kann sein, dass der Zeitpunkt noch nicht da ist. Wisst ihr, der Herr Jesus ist der Einzige, der entscheidet, wenn hier sowas funktioniert. Wenn du so vorgehst, dann hast du keine Schwärmerei. Dann hast du eine wirklich heilige, und ich sage mal so, nicht sehr verbreitete Methode, und Gott kann heilen, wenn er will. Ich würde nie wagen, mit mir beten zu lassen durch die Älteste, wenn ich nicht 100%ig das Zeugnis hätte, dass Jakobus 5 dran ist. Ich würde nie wagen, mit mir beten zu lassen, wenn ich nicht beim Herr Jesus gewesen wäre und er hätte mir nicht nur diese Gewissheit gegeben, sondern wenn ich sicher wäre, dass alles gereinigt ist. Begreift ihr jetzt, was Jakobus 5 entspricht? Natürlich unserem Jakobus. Was das für eine radikale und heilige Sache ist. Und das ist keine billige Krankenheilung, sondern das ist etwas, ich sag's ganz ehrlich, bei uns ganz, ganz selten vorkam, 2-mal völlig schief lief und 1-mal hat's gezogen. Vielleicht lässt auch der Herr Jesus es geschehen, dass Jakobus 5 gefordert wird, dass es nicht geht, um uns zurechtzubringen. Ist auch möglich. Man darf auch nicht verzweifeln, wenn es nicht geschieht. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus Jakobus 5 nicht zulässt, wenn er das Gebet von jemandem nicht erhört, dann heißt es noch lange nicht, dass der gesündigt hat. Versteht ihr? Wenn jemand krank ist, dann heißt es nicht, dass der gesündigt hat. Wir haben vorher die ganze Palette gesehen. Es kann eine Krankheit sein zur Verherrlichung Jesu. Es kann eine Verherrlichung Jesu sein, die wartet, die Zeit braucht. Es kann aber auch Angriff des Teufels sein, den man zurückschlagen muss. Und von daher haben wir wieder das alte Problem, alles von ihm, durch ihm und zu ihm. Wenn man sowas hat, oder wenn man selber krank ist, oder mit Jakobus 5 zu tun hat, dann ist eine besondere Zeit, wo man ganz besonders vom Thron Gottes stehen bleiben muss und der Herr Jesus anflehen muss und sein Herz auf den Altar legen muss. Ja, und dann siehst du Römer 12, der Wille Gottes, ist es jetzt der Wille Gottes? Und da sagt die Bibel klipp und klar, du musst dein Leben als Ganzopfer auf den Altar legen. Du musst deine Gesinnung verändern lassen durch den Herr Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst erneuert werden in deiner Gesinnung. Du musst dich ihm ausliefern und sagen, dann wirst du erkennen, ob es der Wille Gottes ist oder nicht. Das sind die Ausnahmen. Eigentlich 2. Die Bitte an den Herr Jesus, mich zu heilen, notfalls sage, gib mir die Gnadegabe, dass bei mir passiert. Und das 2. Jakobus 5, wenn das Zeugnis stimmt. Ansonsten kommt der andere Punkt. Ansonsten kommt der Punkt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ansonsten kann es sein, dass Gott meine Krankheit benutzt, um sich zu verherrlichen. Und das ist genauso gut wie Krankenheilung. Krankenheilung muss nicht der gute Weg sein, es kann auch der andere sein. Kennt ihr Pauline Hamilton? Pauline Hamilton hatte eine Krankheit, das war eine Missionarin, Kinder-Einland-Mission, Die hatte eine Krankheit, die eine Hirnkrankheit, die war schrecklich. Und man hat klipp und klar gesagt, mit dieser Hirnkrankheit wirst du vollständig erledigt sein. Die Hirnkrankheit wird dazu führen, dass du das Bewusstsein, also du wirst nicht mehr funktionieren als Mensch. Sie hat sich Gott als Ganzopfer auf der Altar gelegt. Römer 12. Die Krankheit hat sie unten gehalten. Und sie ist hingegangen und hat Gott gedient, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Ihre ungeheure Weise, wenn ihr das Buch lesen wollt, das gibt es noch, heißt Wende am Abgrund. Als sie tot war, als sie in der Ewigkeit war, haben wir sie medizinisch untersucht. Haben wir festgestellt, dass diese ganze Krankheit die ganze Zeit in dieser Dimension, wo sie normalerweise, sagen wir, nicht mehr zurechnungsfähig gewesen wäre, dass die ganze Krankheit da war. Und dass sie die ganze Zeit da war. Sie war, ist da gewesen, die ganze Zeit. Und kein Mensch hat etwas gemerkt. Sie hat vollkommen normal gelebt, vollkommen normal gedacht. Sie hatte keine Einschränkung, nichts. Wieso? Und das ist gewaltig. Also nochmals. Wenn ich weiß, dass ich krank bin, muss ich zuerst mal gucken, ob es einen Grund gibt. Wenn es ein Hindernis hat, weil ich gesündigt habe, muss ich beseitigen. Dann darf ich die natürlichen Mittel, die Paulus und Timotheus nahelegt, nicht verachten. Ich darf auch die natürlichen Mittel, die Gott in der Schöpfung gegeben hat, anwenden. Gleichzeitig darf ich auch zu meinem Jesus kommen und bitte, und vielleicht auch um Verständnis bitte. Aber versteht ihr nochmals, über diesem Kapitel steht noch mehr vielleicht wie bei allen anderen Dingen, Hebräer 10, 19, dieser lebendige Weg, diese Gegenwart Jesu. Ich muss notfalls das einfach annehmen. Und wenn der Herr Jesus zu mir dann, zu meinem Geist spricht und mir es klar macht in meinem Bewusstsein, dass diese Krankheit zur Verherrlichung Gottes ist, dann muss ich sie mit Jubel ertragen. Wenn ich sie nicht mehr ertragen kann, dann gehe ich zu meinem Jesus, der die Mühselige und Beladene tröstet. Ist sie vom Teufel, dann gehe ich zu dem, der der Teufel besiegt hat, zu meinem Jesus und bitte ihn, die Krankheit wegzunehmen. Der wird es tun. Kann ich es gar nicht rausbekommen, dann bitte ich ihn einfach, heile mich. Aber ich werde dafür sorgen, dass ich mit Gott in Ordnung bin. In dem Bewusstsein, der hohe Priester hat Mitleid mit mir. Selbst wenn ich das vielleicht nicht kann und er erbarmt sich meiner, kann er mich heilen, wenn er will. Wenn er aber nicht will, ist immer noch Jakobus 5. Jakobus 5 ist der letzte Weg. Aber wenn Gott die Zeugnisse nicht gibt, Finger weg. Dann wisst ihr, was das bei Jakobus jetzt eigentlich so am Schluss von seinem Kapitel bedeutet? Es bedeutet ganz einfach, er zeigt nochmals ihre viel ausführliche Art, wie sonst das sei Art ist. Er zeigt für mich nochmal ganz klar die Abhängigkeit von Herrn Jesus. Und wisst ihr, was das bei mir bewirkt? Darf ich es ehrlich sagen? Beate und ich, wir waren lange Zeit nicht krank. Obwohl ich als Kind schon Asthma hatte und so Zeugs, ein kaputter Fuß, alles. Aber wir waren eigentlich wenig krank. Und irgendwann kam die Krankheit in unser Leben hinein. Und ich sage es einmal so, wenn die Krankheit bewirkt, dass mich zum Herr Jesus treibt, dann sage ich zu der Krankheit willkommen. Begriff. Wenn die Krankheit bewirkt, dass ich jetzt diesen lebendigen Weg nach Hebräer 10, 19 konsequent beschreite, dann sage ich willkommen. Wenn ich sehe, dass die Krankheit mich von meinem Jesus wegtreibt, dann suche ich den Grund. Und wenn es letztendlich dann auch mit Jakobus 5 und gar nichts funktioniert, dann fängt Matthäus 7, 7 an. Alles in der Gegenwartsform. Bittet ununterbrochen, so heißt es im Griechischen, so wird euch gegeben. Wenn nichts passiert, suchet ohne Ende, irgendwann wird euch die Erkenntnis gegeben, irgendwann werdet ihr finden, wo das Problem ist. Und wenn ihr dann erkennt, was ihr tun sollt, was jetzt von dem heutigen Abend, weil man kann sich das nicht merken, im Jakobus sind die ganze Stelle drin, die Bibelstelle, dann sagt er, der dritte Punkt ist, dann klopft erneut an, dann kommt wieder. Und dann betet von ganzem Herzen das, was er erkennt, oder nehmt einfach an das, was ihr erkennt. Aber immer nur mit einer einzigen Herzensstellung. Ich bin ein Sklave Jesu Christi, mach mit mir, was du willst. versteht. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter gegeben hast. Wir danken dir, dass du dich hast zum Samariter machen lassen. Für uns, die wir von Jerusalem weggingen, hinein in den Fluch und die wir wissen, dass alles Religiöse, auch alles Fromme, das nicht von dir ist, nichts taugt. Wir beten dich an, dass du uns in unserem Dreck aufgelesen hast, als wir halbtot im Blut lagen. Dass du uns mit Öl gesalbt hast, wieder geboren hast zur lebendigen Hoffnung. Dass du uns Wein in die Wunde gegossen hast, dass du uns gereinigt hast mit diesem kostbaren und teuren Blut. Dass du uns auf der Esel gesetzt hast, dass wir dein stellvertretendes Opfer erleben durften. Dass du uns in einem Geist zu einem Leib getauft hast, du hast uns in die Herberge gebracht. Und du hast im Wirt der Herberge deinem guten Heiligen Geist diese Wirkungen gegeben, dass Geist und Seele von dieser völligen Erlösung erfasst werden können und dass wir und unsere Herzen völlig zur Ruhe kommen können. Und du hast beschlossen, dass der letzte Denar, die Erlösung, die endgültige Erlösung unseres Lebens erst bei der Auferstehung geschieht. Und jetzt gib uns einfach ein Herz, das bereit ist, vor deinem Gnadestuhl, vor deiner Sühnedeckel zu stehen, vor dir selber zu stehen und das alles mit einem ehrlichen, aufrichtigen Herz vor dir, vor dem, der unser Hohepriester ist, vor dem, der Mitleid mit uns hat, zu bewegen. Und dann konsequent so zu handeln und im Glauben anzunehmen, was du uns gebietest. Und sollte es Jakobus 5 sein, dann lass es uns tun. Sollte es zu deiner Verherrlichung sein, dann lass es uns mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft ertragen. Sollte es vom Teufel sein, dann nimm es weg. Solltest du uns einfach beibringen wollen, dass wir normale Menschen sein sollen, dann lass uns die Naturmittel erkennen. Aber letztendlich soll alles von dir, durch dich und zu dir hinführen. Und ich bitte dich einfach, erbarme dich und dafür danke ich dir. Amen.